Hallo und herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast. Mein Name ist Anita. Frauen haben es noch immer ungleich schwerer in der Gesellschaft. Nach einem Leben als Teilzeit-berufstätige Mama und einer Ausbildung zur Beraterin und Trainerin habe ich mir mit 49 Jahren meinen Traum erfüllt und zu studieren begonnen. In meinem Podcast begebe ich mich auf die Suche nach inspirierenden Vorbildern, um zu erforschen, was Frauen bewirken können und wie sie sich für die Gesellschaft einsetzen. Heute ist bei mir eine begeisterte Sportlerin, aber keine Leistungssportlerin. Sie hat die Agentur Le Move gegründet, eine Agentur, die sich dafür einsetzt, dass Frauen im Sport mehr Sichtbarkeit, Sponsoring und Anerkennung erhalten. Mit ihr spreche ich heute, was ihre Idee hinter Le Move war, wie Sportlerinnen durch sie ihre eigene Sichtbarkeit stärken können und über die Rolle der Medien in Bezug auf Frauensport. Liebe Katharina, herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast. Kannst du dich mit ein paar eigenen Worten kurz vorstellen?
Also erstens, hallo und danke für die Einladung. Freut mich, dass ich auch mal auf dieser Seite des Mikrofones sitzen darf. Ich glaube, du hast das schon recht gut zusammengefasst, was ich mache. Gegründet habe ich 2023, also noch nicht ganz so lange her. Leistungssportlerin war ich tatsächlich nie, werde ich vermutlich auch nicht mehr werden. Aber auf jeden Fall bin ich begeisterte Sportlerin und finde es wahnsinnig toll, was all die Athletinnen und Leistungssportlerinnen so machen.
Interessant, heute in der Früh gab es Nachrichten zum Thema Sport. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, 25% der jüngeren Generation sind im Fitnessstudio angemeldet. Das sind 10% mehr als vor ein paar Jahren. Und es geht den Jungen vor allem um Fitness. Und Social Media hat dazu viel beigetragen. Ganz interessant. Aber zu unserem Interview. Du hast jetzt gerade gesagt, deine Agentur hast du 2023 gegründet. Aber was du nicht gesagt hast, es ist die erste Sportagentur für Frauen in Österreich.
Ja, das stimmt. Wichtiges Detail.
Ja, das ist schon stark. Einerseits, dass du die erste bist und andererseits, dass es davor noch keine gab. Fangen wir von vorne an. Mich interessiert immer, wie es dazu kam. Auf deiner Website beschreibst du dich und erzählst, dass du in einem emanzipierten Haushalt aufgewachsen bist. Was bedeutet das und was für Auswirkungen hat das auf dich gehabt?
Das bedeutet für mich, dass es für mich nie eine Frage war, dass ich als Frau alles machen kann, was ich möchte und was mir in den Sinn kommt. Ich bin tatsächlich sehr spät draufgekommen, wie es eigentlich rennt in dieser Welt und wie die Situation eigentlich für sehr viele Frauen ist und fand das dementsprechend erschreckend. Also in einem emanzipierten Haushalt groß geworden zu sein, heißt für mich, dass Frauen haben alles gemacht. Es war ganz selbstverständlich, dass man da den Weg geht. Meine Mama ist die erste in der Familie gewesen, die studieren war. Sie hat IT studiert, also auch nicht was ganz Alltägliches. Waren doch noch andere Zeiten, als sie studiert hat. Und ich habe im Laufe der Uni und auch mit meinen Abschlussarbeiten und den ganzen Arbeiten, die ich da geschrieben habe und auch recherchiert habe, erst erkannt, auch wie es im Sport spezifisch für viele ist, die Situation. Und habe dann erkannt, oh, ich bin ja doch Feministin. Das war mir früher nie klar, das hätte ich früher, glaube ich, auch nie so gesagt. Ja, aber das war so der Weg.
Du bist ja gebürtige Wienerin. Wie und wann kam deine Begeisterung zum Sport?
Ich glaube, die war immer schon da. Ich habe auch immer, also ich hatte immer sehr viele Möglichkeiten, Sport zu machen. Ich habe mit 3 Jahren Eislaufen gelernt und gehe seither auch immer Eiskunstlaufen auf Hobbyniveau und es fühlt sich immer wahnsinnig toll an. Es schaut nicht ganz so spektakulär aus, aber dennoch, ich war 10 Jahre lang Turnen im Turnverein und dieser Drang zur Bewegung, der war auch immer da. Ich war auch ein Kind, das wollte nicht ruhig sitzen. Wenn ich irgendwas lernen musste, dann waren da immer Pausen dazwischen und dann habe ich Räder daheim geschlagen und Handstände gemacht. Und also es war auch schwer, mich da irgendwie zu bändigen und bin da auch sehr happy, dass ich die Möglichkeit hatte, viel Sport zu machen. Die Begeisterung zum passiven Sport, also Sport tatsächlich auch anzuschauen, das hat sehr lang gebraucht. Und ich bin auch jetzt nicht so die Typische, die ganz viel Passivsport konsumiert, weil das gar nicht üblich war daheim. Also das war nicht so, dass wir am Sonntag uns jetzt hinsetzen und Skirennen schauen. Und ich glaube, dass da auch viel dazu beigetragen hat, dass es mich nicht interessiert hat, weil man hat ja auch immer nur die Männer fahren sehen oder die Männer schwimmen sehen oder die Männer Fußball spielen sehen. Und da hatte ich keine Verbindung. Also das war so, ja, toll, schön, dass sie das machen, sollen sie ruhig. Aber da war ich einfach selber lieber aktiv unterwegs.
Wann hast du erkannt, dass das Thema Sport für dich beruflich interessant sein kann?
In meinem Matura-Jahr. Mhm. Dadurch, also wie ich ja schon gesagt habe, mir standen quasi alle Türen offen. Ich durfte frei wählen, was ich machen möchte. Dementsprechend herausfordernd fand ich es, weil ich ja nicht wusste, was alles ist. Und habe wirklich lang gesucht und überlegt, was kann ich machen, wo will ich hin, wo zieht es mich hin? Und habe mir gedacht, okay, ich hätte gern einen Beruf, wo ich nicht tagtäglich vorm Computer sitzen muss. Spoiler, ich sitze sehr viel vorm Computer gerade, aber okay, das bringt die Zeit vielleicht so mit sich. Und habe da recht spät erkannt, dass man Sport studieren kann. Und habe mir gedacht, okay, ich bereite mich über den Sommer ein bisschen vor, ich probiere es mal aus und habe Sportwissenschaften studiert auf der Schmelz in Wien. Das ist ein sehr breit gefächertes Studium. Also gerade da werden sehr viele Themen angeschnitten und auch da stehen einem immer noch sehr viele Türen offen, in welchen Bereich man gehen möchte. Will man lieber ins Training, will man Lehrerin werden, will man eher Richtung Reha oder tatsächlich Equipment, biometrischer Bereich. Und wusste aber, dass Management immer so ein Ding ist, was mir vielleicht auch liegt und was ich gerne mache. Aber auch Sportmanagement ist, also wenn du mit den Leuten ins Gespräch gehst, stellen sich Leute unter Sportmanagement ganz diverse Dinge vor. Das geht von der Eventorganisation über, ich bin Sportmanagerin und verhandle Transferpreise für Fußballer bis hin zu, ich arbeite tatsächlich mit den Athletinnen gemeinsam. Also ist da sehr, sehr breit auszulegen. Übers Sportwissenschaftsstudium bin ich da noch in die Eventbranche, habe dann in der Eventbranche gearbeitet, habe aber erkannt, ich wäre irgendwie gern näher an den Athletinnen dran, an den aktiven Athletinnen dran und habe im Master Sport- und Eventmanagement, da gab es ein Fach Athletenmanagement und da war das so, aha, da gehöre ich hin, da möchte ich hin und das ist aber ein Bereich, wo dir durchaus geraten wird, das musst du einfach mal machen. Da gibt's wenig, wie man da reinkommt. Das ist was, setz es um, mach es und dann wird's klappen oder eben auch nicht. Ich bin da gern den sicheren Weg gegangen und habe auch noch das Diplom gemacht zur Athletinnenmanagerin. Da waren ganz viel diese Bereiche PR, Vermarktung, Arbeit mit den Medien, Personal Branding, all diese Dinge mit drinnen. Tja, und dann habe ich's einfach gemacht.
Super. Klingt sehr spannend, die Ausbildung, muss ich sagen.
Ja, ich fand sie auch sehr spannend. Sie hat halt recht wenig mit dem aktiven Sporttreiben zu tun, was ganz viele oft glauben, dass wenn man Sport studiert, dann muss man selber wahnsinnig sportlich sein. Mhm. Ja, war für die Aufnahmeprüfung schon notwendig, aber danach nicht unbedingt. Also ich glaube, es hilft schon fürs Verständnis, wie Sport ist und auch einfach fürs Gefühl, fürs Körpergefühl, dass man da ein bisschen mehr Verbindung einfach hat, was es bedeutet. Aber ja.
Du warst ja, bevor du deine Agentur gegründet hast, oder bist auch ehrenamtlich tätig. Du begleitest oder trainierst die U9 des ASK Erler. Das ist ein Fußballverein für Mädchen. Und welche Bedeutung hat diese Tätigkeit für dich?
Da habe ich angefangen in dem Sommer, als ich bisschen gesucht habe, was ich denn eigentlich machen möchte. Also bevor ich gegründet habe, habe ich über den Sommer ein paar ehrenamtliche Projekte begleitet. Und dann war ich bei den Special Olympics dabei oder habe eben als Trainerin im Verein angefangen. Und als ASK Erler Torpedo 03 hat eben eine Mädchensektion gegründet und da hat sich das wahnsinnig schön entwickelt. Also da auch mit dabei zu sein und mit der U9 direkt zu trainieren und zu sehen, mit welcher Begeisterung die Mädels da ins Training kommen, aber auch mit welchen Hürden sie irgendwie konfrontiert sind, fand ich eine sehr schöne Arbeit, weil sie wahnsinnig viel zurückgeben. Also ja, man bereitet vor und man möchte viel geben und man macht das Training, aber man vergisst dann oft in der Vorbereitung, wie viel sie eigentlich zurückgeben, wenn man dann im Training war und wie beflügelt man da wieder rausgeht und wie schön das ist, wenn sie beim Match wenn man sich gemeinsam freut oder vielleicht auch gemeinsam mal ein bisschen traurig ist, wenn man verliert. Und gerade im Training habe ich ganz viel Wert auch auf diese Social Skills gelegt. Teamarbeit, wie gehe ich mit Frustration um, wie schauen wir, dass wir miteinander vorankommen, auch dieses sehr viel auf Individualität und Selbstvertrauen einfach im Sport. Und das war wahnsinnig cool, immer zu beobachten.
Ja, solche Menschen braucht für dich, weil es eben ganz wichtig ist, diese positive Bestärkung. Finde ich toll.
Danke.
Aktuell wird ja in den Schulen mehr Sportunterricht eingefordert. Echt, da mehr Sportstunden einzufordern? Oder was denkst du, wie kann man Kinder für Sport begeistern? Was ist, könnte ein gutes Mittel sein?
Also dieses tägliche Turnstunde ist ja schon ein bisschen länger ein Thema. Ich persönlich bin sehr begeistert davon, weil ich selber auch gerne in den Turnunterricht gegangen bin. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn es um die Begeisterung geht für die Kids, wie man den Sport transportiert, also was man ihnen auch anbietet, dass es eine Vielfalt ist. Es wird nie allen Kindern der gleiche Sport gefallen. Es wird immer die geben, die gerne Geräteturnen machen. Es wird die geben, die gerne Ballsport machen. Es wird sowieso auch die geben, die gerne alles Mögliche machen oder vielleicht auch Leichtathletik. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Vielfalt darstellt und auch zugänglich macht, weil dann kann ja jedes Kind die eigene Leidenschaft finden. Und da spielt halt auch ganz viel das eine Rolle, gerade auch für Mädels, wenn die gern Fußball spielen, wie kommen sie zum Fußball, wie werden sie dort aufgenommen, wie ist das Umfeld dort, haben sie eine Selbstverständlichkeit, mit der sie am Platz sind, oder sind sie irgendwie unsicher, also gibt es irgendwas, dass sie sich da nicht komplett entfalten können. Und ich glaube, es ist einerseits die Vielfalt, die man ihnen da darbieten muss und dann noch dafür sorgen muss, dass es ganz egal ist, in welchen Sport du gehst als Mädel, du kannst das alles machen. Ob du jetzt Eishockey spielst oder rhythmische Gymnastik, müsste wurscht sein.
Übrigens fällt mir jetzt ein, ich habe ja schon eine Sportlerin interviewt, und zwar die Virginia Ernst.
Ah, ja.
Zwar hat sie auch über ihre Geschichte erzählt, und die war ja nicht so einfach, weil sie mehr für Männersportarten sich begeistert hat, und da hat sie von ihren Schwierigkeiten jeweils erzählt. Also
genau, sie war ja Eishockeyspielerin.
Genau. Du hast eben vorhin von deiner Ausbildung erzählt, und da möchte ich nur kurz auf eines kommen. Du hast deine Masterarbeit über Gender Pay Gap im Fußballsport. Hat dich da diese ehrenamtliche Tätigkeit irgendwie draufgebracht, oder was hat dich darauf gebracht,
genau, um
dieses Thema zu wählen?
Ich habe die Masterarbeit geschrieben. Aber was mich das Thema hat wählen lassen, das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich glaube, weil das hat sich so schön aufgebaut. Ich habe alle meine Arbeiten über Frauen im Sport geschrieben. Jetzt rückblickend betrachtet, merke ich, ach, das war wohl schon immer ein Thema für mich. Da ging es um Motivationsgründe, geschichtliche Entwicklungen beim Marathon, Frauen in Führungspositionen von Sportorganisationen bis hin zum Gender Pay Gap im Fußball. Ich glaube, ich habe es als Thema gewählt, weil es einfach sehr viel Stoff auch hergibt. Es war mir im Vorfeld nicht klar, wie umfangreich und erschreckend ich diese Ergebnisse finden werde.
Ja.
Also das hat schon viel ausgemacht für das, was ich jetzt mache. Und im Zuge dessen habe ich mit Niki ein Interview gemacht, und sie leitet die Mädchensektion im Verein. Also die Masterarbeit hat zur ehrenamtlichen Arbeit geführt. Zu sehen, rennt's international, na, da müssen wir mal national mit anpacken, und bin dann Trainerin bei der U9 geworden, ja.
Ah.
Aber diese Arbeit hat sehr viele Türen und Fenster geöffnet, was Erkenntnisse betrifft.
Wann wurde dir eigentlich klar, Sportlerinnen brauchen mehr Sichtbarkeit und Unterstützung?
Ich glaube, es war vielleicht auch in diesem Sommer, dass es mir da so klar wurde, dass sie eigentlich nie sichtbar waren. Auch wenn ich sie hätte sehen wollen, hätte ich sie nicht gesehen. Ich habe 2016 mir mal für die Olympischen Spiele ein Timetable rausgeschrieben. Uns ist nämlich irgendwann mal der Fernseher kaputt gegangen, und dann habe ich gemerkt, auf der Uni, ich kann nicht mitreden, wenn alle Sport schauen, nur ich nicht. Und es ist schon sehr so gewesen, dass man sich im Sport auskennt, wenn man weiß, wer ist und wer wo was gefahren ist. Finde ich nicht ganz so, weil es gibt durchaus andere Erkenntnisse im Sport, die man haben kann und sich trotzdem gut im Sport auskennen. Aber ich habe einfach gemerkt, um da einfach mitziehen zu können, muss ich das auch irgendwie konsumieren. Und habe mir für 2016 ein Timetable rausgeschrieben, was ich sehen möchte und wen ich sehen möchte. Natürlich waren das eher Sportlerinnen, und es ist fast gar nichts davon übertragen worden. Und also, ja, ich glaube, Marathon habe ich gesehen, aber das war's. Und ich habe da auch schon sehr viel, dadurch, dass ich selber Turnen war, sehr viel Interesse auch für Geräteturnen oder dergleichen gehabt. Und habe halt da gemerkt, okay, da ist irgendwie nicht, da braucht es noch was. Irgendwie finde ich es nicht. Und es war dann schon auch, dass ich, eines der ehrenamtlichen Projekte war auch, dass ich mit einer Athletin, der Justine Sieber, mitgefahren bin beim Race Around Austria. Das war eine Fügung über drei Ecken, aber das war sehr lustig. Das war ein super anstrengendes Rennen für alle Beteiligten. Unser Team war relativ klein und sie hat das wahnsinnig toll gemeistert. Also das ist einmal um ganz Österreich, 2200 Kilometer, ich glaube 30.000 Höhenmeter. Und sie war eine der wenigen Frauen, die das Extreme-Rennen gemacht hat und hat es auch gewonnen und ist Erste geworden. Mhm. Und es war richtig cool, also wirklich toll hat sie das gemacht. Und sie hat auch einen Artikel dafür bekommen und stand auch in der Berichterstattung. Und ihr Mann war selber Athlet einmal. Und sie ist in dem Artikel halt sehr auf ihn reduziert worden, unter anderem. Er war sogar mit Bild abgebildet. Und
sie nicht?
Doch auch, aber er auch. Und es war super toll, dass er einen Bericht gegeben hat. Und also die positiven Gefühle waren da eh auch sehr vorhanden. Mhm. Und dennoch fand ich sehr bitter. Also doch sehr ein bisschen den sauren Apfel, weil ich mir gedacht habe, das geht nicht. Also zu sagen, die Frau des Ehemaligen und dann ist er mit Bild auch noch drauf. Und also ja, er hat viel beigetragen zu diesem Event und zu der Leistung, aber es war irre und sie ist es gefahren. Und das passiert so oft, dass man da einfach reduziert wird und das finde ich nicht okay. Und da ist dann schon noch ein bisschen Wut mitgeschwungen und das war dann schon noch so der letzte Funken, wo ich gesagt habe, okay, so kann es nicht weitergehen. Also sie werden schlecht bezahlt oder gar nicht bezahlt, dann sind sie auch nicht sichtbar, dann leisten sie eh schon so unfassbar viel und trotzdem reduziert man sie. Also was soll das? Und habe dann gesagt, okay, da möchte ich irgendwie was beitragen und ich habe nichts gefunden, was das macht. Deshalb auch dann die erste Agentur und deshalb auch dieses umfangreiche, ich arbeite mit den Athletinnen, wir schauen, dass sie da vorankommen, dass sie sich den Sport finanzieren können, aber auch, dass sie einfach sichtbarer sind, weil das ist nun mal dieser Kreislauf, wo gern Verantwortungen verschoben werden. Ja, warum sollen wir mehr zahlen? Es wird ja auch nicht mehr berichtet. Ja, warum sollen wir berichten? Weil die Leistungen sind ja auch entsprechend, was nicht stimmt, weil die Leistungen sind echt gut. Und auf wahnsinnig hohem Niveau. Und ich glaube, da muss man einfach an allen Ebenen anpacken, damit sich da was ändert, weil sonst wird es immer so bleiben. Das fände ich sehr schade, finde ich wirklich nicht in Ordnung.
Du hast 2023 deine Agentur gegründet. Was war dir von Anfang an am wichtigsten?
In der Tätigkeit oder warum die Agentur da ist?
Ja, sowohl als auch.
Also die große Vision ist es ja, dass einfach jedes Mädel den Sport machen kann, den es möchte. Und die Gegebenheiten so sind, dass wenn das Potenzial auch für Leistungssport vorhanden ist, da spielen ja ganz viele Dinge eine große Rolle, aber wenn sie grundsätzlich das Potenzial hätte, Leistungssport machen zu können, dann soll sie das doch auch machen können. Dann soll sie sich darauf fokussieren können, dann soll sie da auch sichtbar sein, dann soll sie auch das Know-how haben, zu wissen, okay, wie arbeite ich mit den Medien, wie positioniere ich mich, wie habe ich Kooperationen mit den Firmen. Also das spielt ganz viel eine große Rolle. Und der Sport an sich ist eh schon sehr aufwendig. Ja, was sie jetzt aber oft noch machen, ist Vollzeit studieren, Vollzeit arbeiten oder dergleichen und machen den Sport halt so nebenbei. Das ist auch ein bisschen das, warum es oft an Wertschätzung mangelt, weil es ja oft als Hobby abgestempelt wird, was es seit langem nicht mehr ist für viele. Und mir ist einfach wichtig, dass das Mädel, wenn es sagt, okay, jetzt möchte ich den und den Sport machen, ja dann do it, mach es und hol alles raus, was geht, wenn du das Potenzial dafür hast und auch den Kopf dafür. Der spielt schon auch sehr eine große Rolle.
Wo fängt das an? Bei welchem Alter?
Es ist ja oft, dass es Nachwuchsprojekte gibt, Nachwuchsförderungen, dann sind sie gerade im Nachwuchs, national oder international, wirklich gut dabei. Und dann kommt so eine Phase, so ungefähr ab 16, wo sich dann oft entscheidet, mache ich es oder mache ich es nicht. Da ist auch die Dropout-Rate wahnsinnig hoch. Da hören 75% aller Mädels im Verein auf, Sport zu machen. Da spielen ganz viele Dinge eine Rolle. Das ist Pubertätsphase, vielleicht ändert sich vieles im Umfeld, im sozialen Umfeld. Und es ist auch einfach der Leistungssport in Österreich noch nicht ganz so lukrativ, dass man schon auch als Elternteil ganz gern sagt, mach lieber was Gescheites und bleib gern im Sport drinnen. Aber da hören dann auch ganz oft dann Förderungen nämlich auf. Oder sie kommen in die allgemeine Klasse und natürlich ist das Feld dann deutlich stärker. Aber Förderrichtlinien sind oft trotzdem nur, wenn du unter Top 3 oder dergleichen bist. Also das spitzt sich dann sehr stark zu. Und die fördernde Hand fällt aber irgendwie weg. Und das ist schon eine schwierige Zeit, wo ich sage, okay, entweder ich commit mich jetzt voll, dann gehört aber auch wirklich viel dazu, oder ich lasse es halt dann eben.
Was mir auch aufgefallen ist, ich habe jetzt natürlich bewusster Sport konsumiert oder Nachrichten oder Beiträge über Sport konsumiert. Und da ist mir aufgefallen, da gab es eine Schwimmerin in Deutschland und da habe ich ein Interview mit ihr gehört, dass ein immenser Druck auf den Sportlerinnen lastet, wenn sie dann einmal erfolgreich sind und dass die Gesellschaft da ziemlich roh ist, wenn sie nicht performen. Also
ja, das ist massiv. Es ist auch ganz oft, wie man über gewisse Platzierungen spricht, finde ich auch ganz schlimm. Olympische Spiele, vierter Platz, ja, oje, urschlecht.
Ja.
Blödsinn. Also sie war bei den Olympischen Spielen, Hut ab, ganz egal, was da rauskommt, sie war ja dort und hat sicher ihr Bestes gegeben. Mhm. Aber das, also die Gesellschaft kritisiert halt wahnsinnig gern. Und das ist schon schlimm, weil das muss man auch damit umgehen lernen. Man ist halt dann schon bis zu einem gewissen Grad Person des öffentlichen Lebens. Und das ist nicht einfach.
Wenn du heute Sportlerinnen coachst, was bedeutet Sichtbarkeit von Sportlerinnen konkret für dich? Also jetzt als Sportmanagerin.
Ja. Sichtbarkeit bedeutet für mich weit mehr als Berichterstattung über Ergebnisse. In Österreich ist ganz viel oft Berichterstattung über sämtliche Ergebnisse. Ich glaube, dass Athletinnen viel mehr zu erzählen haben und zu berichten haben, was die Gesellschaft interessiert. Das sind Wege, die sie gegangen sind, die wahnsinnig inspirierend sind. Sie machen sich manchmal, das habe ich beobachtet, sie machen sich manchmal dann selber gern klein. So, ja, ich bin ja nur Athletin. Finde ich überhaupt nicht. Also das sind einfach tolle Geschichten. Und gerade in der Beratung, wie arbeite ich mit Medien? Wie arbeite ich das heraus, was ich denn erzählen kann? Wo passt das hin, was meine Themen sind? Wer würde darüber berichten? Und gerade wenn es auch um gewisse Projekte, also ich sage jetzt mal Projekte, weil Athletinnen schon viel Ideen auch haben neben dem Sport. Beispielsweise hat Svetlana Moschkowitz einen Weltrekordversuch gemacht. Der Versuch wurde zum Erfolg, also sie war im Februar, hat sie den Handbike Hour Record gemacht, also zum ersten Mal als Frau aufgestellt mit dem Handbike, eine Stunde eine gewisse Strecke zurückzulegen, und das ist ja sehr medienwirksam auch, also ihnen auch da mitzugeben, wie kommt das in die Medien, wie preisen wir das gut an, dass das auch unter die Leute kommt.
Jetzt ist, glaube ich, auch ein guter Zeitpunkt, deinen Podcast zu erwähnen.
Ja, stimmt. Da geht es auch sehr viel um Sichtbarkeit. Das ist das Zweite, weil ich einfach sehr vermisst habe immer bis jetzt, dass Athletinnen sichtbar sind, beziehungsweise auch ihre Geschichten sichtbar sind oder in dem Fall auch hörbar, war auch in der Agentur von Anfang an klar, ich möchte einen Podcast machen mit Athletinnen, wo Athletinnen aus den verschiedensten Sportarten von bis einfach erzählen können, wie haben sie das gemacht, wie sind sie dazu gekommen, wie managen sie das, dass sie das so machen können auf dem Niveau? Oder wie geht es ihnen auch damit? Also das einfach nahbar zu machen, gerade auch für den Nachwuchs, der danach kommt, zu sehen, oh cool, es gibt Softball oder es gibt Downhill oder Freeski, dass es einfach sehr viele verschiedene Sportarten gibt und dass ich gleich mal wen habe, wo ich weiß, hey, die hat das gemacht, ja, dann kann ich das ja vielleicht auch. Oder vielleicht war ich bisher auch einfach unsicher, wo ich anfangen soll. Und sie erzählt es uns dann. Das ist das Zweite, was Sichtbarkeit für mich einfach bedeutet, dass man die, die auch schon da sind, einfach greifbar macht.
Jetzt erklärst du noch, was Downhill ist und Freeski.
Downhill ist mit dem Fahrrad den Berg runterfahren, also über Wurzeln, Steine, was auch immer alles. ist die Valentina Höll zum Beispiel auf wahnsinnig hohem Niveau unterwegs. Sie hat zum vierten Mal ihren Weltmeistertitel,
also Weltmeisterinnentitel geholt. Dann.
Freeski ist tatsächlich jetzt die Auftaktfolge von unserer vierten Staffel, die am 3. Oktober rauskommt, mit der Lara Wolf. Das ist mit den Skien Tricks machen, also über Schanzen oder über durch so Parks, wo so Rails und so weiter sind. Ja. Gerne mal reinhören, die können den Sportart deutlich besser erklären als ich.
Ja, genau, süß.
Vielleicht sollte ich auch erwähnen, er heißt Strong and Seen, Sportlerinnen im Spotlight.
Genau, ich werde es auch noch in den Shownotes verlinken.
Sehr gut.
Aber auf jeden Fall wichtig, ihn zu nennen. Bei welchen Themen merken die Sportlerinnen am meisten, dass sie Unterstützung brauchen?
Ganz oft die Finanzierung. Also ganz oft ist es ein, es haben alle Kooperationen und ich sehe, da geht was, aber wie komme ich dahin? Wie finde ich Partnerschaften? Was kann ich überhaupt verlangen? Sie merken oft, dass vielleicht Deals mit Athleten deutlich höher sind als ihre eigenen, weil sie doch schon sehr viel jetzt auch in den Austausch gehen. Aber da wirklich zu wissen, was passt zu mir, was kann ich verlangen, wie finanziere ich das Ganze, das ist ein sehr heißes Thema, ja.
Kannst du uns vielleicht ein Beispiel nennen, wie so ein Coaching wirkt? Gibt es da eine Erfolgsstory?
Also ja, es ist immer sehr individuell. Also ich glaube, gerade das Projekt mit der Svetlana war sehr cool, auch da ihr organisatorisch unter die Arme zu greifen. Also ich bin einfach gern sehr strukturiert und ordentlich. Mein Schreibtisch würde gerade das Gegenteil behaupten, aber grundsätzlich. Und einfach da Ordnung in eine Idee zu bringen oder aufzuzeigen, für was kann man Crowdfunding verwenden. Wir haben dafür das Projekt eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, die war erfolgreich, dass sie das Ganze überhaupt in die Wege leiten kann. Es ist Sponsoring an sich einfach gerade sehr schwierig für die Situation. Es gibt wenig Firmen, die sagen, ja, das Geld sitzt locker und ich gebe es mal aus und bin zufrieden, wenn wo ein Logo pickt. Das heißt, man muss da schon sehr in die Tiefe auch gehen, womit fühlst du dich wohl, was kannst du den Firmen auch geben, was möchtest du machen. Lisa Buchner, die macht Wingsuit zum Beispiel, die hat Keynotes sehr für sich entdeckt und hält wahnsinnig inspirierende Keynotes, was in den Unternehmen sehr gut funktioniert. Weil auch Wingsuit nicht der klassische Sport ist, sage ich jetzt mal. Und einfach einen gewissen Grad an Aufmerksamkeit generiert. Und man da oft mehr wissen möchte diesbezüglich. Also es ist ein sehr individuelles Coaching, um auf deine Frage zurückzukommen, und ist auf Langfristigkeit ausgelegt. Also wir erarbeiten langfristig, welchen Weg der Finanzierung passt für dich, wo möchtest du dich gerne platzieren, und wie machen wir das Ganze dann auch sichtbar. Und was mir auch sehr wichtig ist, ist auch den Athletinnen einfach viel mitzugeben, dass sie möglichst viel selber machen können, wenn sie das wollen und sich auch zutrauen, damit sie eben nicht zu viele Leistungen auslagern müssen und wieder Kosten haben. Deswegen arbeite ich auch gerade in einer Academy, wo einfach Schwerpunkt-Workshops sein werden, wo sie das alles erlernen können.
Sehr cool.
Damit sie dann wissen, okay, ich brauche eigentlich gar kein Management, das ist eh nur ein extra Kostenpunkt für mich. Ich mache das alles selber, ich weiß, wie es mit den Medien ist, ich weiß, wofür ich stehe und was ich vertreten will. Und je besser ich ja auch weiß, wofür ich stehe, umso effizienter kann ich ja auch die Akquise gestalten. Dann weiß ich ja, welche Firmen welche Strategie verfolgen vielleicht auch, und kann viel gezielter was vorschlagen. Also es ist ja auch so, es ist auch oft das Sponsoring-Anfragen dann oft so einen Hauch von, ich suche Unterstützung haben. Und ich bin einfach davon überzeugt, die Athletinnen haben wahnsinnig viel zu geben. Das heißt, es ist Kooperation auf Augenhöhe. Wir wollen gemeinsam was erschaffen und gemeinsam was mit Mehrwert erzeugen. Und es ist nicht ein, ich gehe jetzt irgendwie um Spenden sammeln und Unterstützung einsammeln.
Also Mindset ändern.
Ja, schon auch. Mhm. Ihnen da einfach das mitzugeben, hey, das ist arg, was ihr macht. Das ist echt was wert. Und da einfach ein bisschen das Selbstbewusstsein pushen, dass man weiß, was ist es denn auch wert. Da spielen ja Mediadaten dann auch wieder ganz eine große Rolle. Also da kann man noch sehr in die Tiefe gehen. Aber es ist ja alles sehr, sehr verknüpft.
Ich bin jetzt nur ein bisschen verwirrt. Du hast erzählt, dass du sie stärkst, dass sie Management nicht brauchen.
Warum ich das sage als Managerin? Weil es ist so, dass gerade Athletinnen ja Finanzierung suchen. Wenn sie jetzt gewisse Bereiche haben, wo sie ExpertInnen brauchen und wieder Geld ausgeben müssen, bevor sie Finanzierung haben, dann ist das ja ein bisschen ein Pain. Das wird bedeuten, sie müssen ja wieder Geld ausgeben, damit sie dann vielleicht wieder Geld reinkriegen. Sponsoring-Akquise ist auch was, da hast du nicht unbedingt eine Garantie. Das ist Da muss man mit dem Flow gehen. Da muss man schauen, was wollen die Firmen machen? Was machen die Marken? Wo passt das zusammen? Das hängt ganz viel damit zusammen. Wen treffe ich denn auch überhaupt? Welche Kontakte habe ich? Und ihnen dahingehend das einfach alles mitzugeben und nur zur Seite zu stehen, wenn wirklich akut was ist. Also macht in meinen Augen einfach viel mehr Sinn. Nicht alle wollen ein Management. Nicht alle können sich managen lassen. Ja. Viele haben auch einfach gern die Kontrolle, was ich total verstehe. Wenn ich sage, ich lagere das in so einem Management aus, dann habe ich ja keine Kontrolle darüber, wie läuft die Akquise, wen kennt die, wo fragt sie an, hat sie mich auch wirklich gut verstanden, was ich eigentlich machen will. Mhm. Und alle betreuen kann ich auch einfach nicht. Das geht sich nicht aus, mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Und ihnen einfach da viel mitzugeben, glaube ich, ist das Ziel, dass man dann auch langfristig im Sport was bewirkt. Weil sonst hängt es ja wieder nur an meiner Arbeit, was ich mit ihnen mache. Aber indem ich ihnen sage, hey, so kann es sein, das ist deine Leistung auch wert, schule ich ja deutlich mehr, die das dann weitertragen können. Je mehr man ja auch den Athletinnen mitgibt, hey, steh für deinen Wert ein, oder sie auch dazu bringt, dass sie sich untereinander austauschen und da Transparenz schafft, bringt uns ja im Endeffekt viel weiter, als es an eine Agentur zu koppeln und an eine Dienstleistung.
Mhm. Also du bringst sie in die Selbstwirksamkeit.
Genau, ja.
Was ist die wichtigste Botschaft, die du den Sportlerinnen mitgibst?
Den Sportlerinnen an sich, sie sollen das leibend finden, was sie machen. Sie sollen sich nicht selber klein machen. Das ist unfassbar, was sie leisten. Und das hat einen Wert und sie dürfen da ruhig stolz drauf sein und das einfordern.
Sponsoring, kurze Fragen noch dazu. Was sind die größten Herausforderungen, wenn man Sponsoren oder Medienpartner gewinnen will?
Sponsorenakquise ist deswegen herausfordernd, wenn ich das so breit mache, da kriege ich wahnsinnig viele Absagen. Unternehmen, die im Sport schon sind, kriegen unfassbar viele Anfragen. Natürlich ist es, wenn ich als Athletin sage, okay, ich brauche Kooperationen, dann schaue ich mal, wer ist denn schon im Sport? Total nachvollziehbar. Die Herausforderung ist da, sich ganz intensiv mit sich selbst zu beschäftigen, wofür möchte ich denn stehen und sich selbst zu positionieren, damit ich dann klarer in die Akquise gehen kann. Es ist super aufwendig, es braucht wahnsinnig viel Zeit, weil natürlich auch die Unternehmen sehen wollen, warum ist denn eine Kooperation passend. Und dann kann es immer noch sein, dass sie Nein sagen oder sich was umstrukturiert oder sich das Unternehmen umstrukturiert. Also es ist ein wahnsinnig langwieriger Prozess und das braucht viel Energie, die die Athletinnen auch oft nicht haben, verständlicherweise. Ja.
Verstehe ich. Gibt es Hürden, mit denen Sportlerinnen häufig kämpfen?
Oh, Hürden gibt es wahnsinnig viele. Das fängt ja damit an, wo kann ich in den Sport oder welchen Sport kann ich machen, unter Anführungszeichen? Kann ich mich dort entfalten? Werde ich dort ernst genommen? Ist eine Leistungssportkarriere dort auch irgendwie möglich? Oder muss ich vielleicht ins Ausland gehen? Wie finanziere ich das Ganze? Wie arbeite ich mit den Medien? Habe ich nur bis zu einem gewissen Grad unter Kontrolle? Wie schreiben die Medien über mich? Jedes Mal, wenn ich dann vielleicht super gut bin und plötzlich vorm Fernseher stehe, dann habe ich vielleicht noch nie ein Interview gegeben. Da denke ich mir auch immer, boah, Wahnsinn.
Vorbereitung.
Ja, da geht wieder eine Verantwortung damit einher, was sie sagen. Also sie sind dann, wenn sie im Sport viel leisten, ja auch relativ schnell gibt's Interesse, dass das aber durchaus auch Auswirkungen haben kann, wird die nicht in sehr vielen Sportarten besprochen. Mhm. Also da gibt's sehr viele Hürden abseits des eigentlichen Sports, wohlgemerkt.
Ja. Welche Unterschiede siehst du heute gegenüber vor ein paar Jahren in Bezug auf Gleichberechtigung und Sichtbarkeit im Sport?
Ich glaube, dass einfach, wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, Social Media eine wahnsinnig große Rolle spielt und da Athletinnen viel sichtbarer sind oder das viel mehr für sich selber nutzen und dadurch greifbar werden. Also das ist in ganz vielen Sportarten, die jetzt in der österreichischen Medienlandschaft nie präsent sind, werden aber greifbar für die Athletinnen. Und dadurch wird eine gewisse Palette einfach schon sichtbarer und auch ganz viele verschiedene Frauen oder Körpertypen oder dass man auch einfach da das Bild von einer Athletin ein bisschen aufbricht. Jede Sportart schaut natürlich auch anders aus und da hat Social Media schon sehr viel beigetragen und es ist auch ein Tool, was für sehr viele viel Potenzial birgt auch einfach in Zukunft. Und es tut sich ein bisschen was in der Medienlandschaft auch, nicht wahnsinnig viel oder halt Step by Step, aber auch da tut sich was. Dennoch ist es oft, dass man gerade Frauen im Sport sehr viel recherchieren muss, um da was zu finden.
Wie kann man als Sportlerin seine Story machen, dass sie auffällt?
Ich glaube, ich muss erstmal herausfinden, was meine Story denn ist und wie sie die Gesellschaft, wie ich es der Gesellschaft greifbar machen kann, wie ich es verpacken kann. Also gerade dieser Schwerpunkt Personal Branding und Positionierung. Ich weiß nicht, ob du dich mit 16 schon sehr damit befasst hast, was dir denn eigentlich wichtig ist und für welche Werte du stehen willst. Also es ist herausfordernd. Ich glaube, ich wusste es damals nicht. Mhm. Wird Athletinnen halt sehr früh auch schon noch ans Herz gelegt, weil das dann durchaus ein Sprungbrett sein kann. Mhm. Und ja, das ist durchaus auch herausfordernd. Genau, also sich mal damit befassen, was diese Story eigentlich ist, sie dann auch für die Gesellschaft greifbar machen. Und natürlich muss ich dann einen Weg finden, sie nach außen zu tragen. Sei es jetzt Social Media, Medien, was auch immer. Mhm. Was da halt dann wieder mit Kooperationen durchaus hilfreich sein kann.
Das heißt, man muss sehr gut wissen, wer bin ich, wofür stehe ich, was möchte ich zum Beispiel der Gesellschaft geben, diese Story dann zeigen.
Genau, ja. Also das ist nicht einfach. Na. Und es ist auch für viele so nicht einfach.
Ja.
Also viele haben sich damit nicht befasst.
Ja. Weil sonst sieht man einen ja nicht. Wenn man sich nicht zeigt, wird man nicht gesehen. Ne?
Ja, und es ist, wenn ich mich selber nicht positioniere, dann positioniere mich ohnehin die anderen.
Die anderen.
Es spielt schon auch eine Rolle, mit welchen Firmen will ich zusammenarbeiten, mit wem gehe ich Kooperationen ein, was haben die für Werte? Und es wird schwierig sein, aber es durchaus auch dann mal zu sagen, nein, das ist vielleicht ein guter Deal oder das wäre vielleicht Geld, auf das ich angewiesen bin, aber die Firma passt nicht zu mir.
Ja.
Das ist auch ein bisschen so ein Learning. Ich darf entscheiden eigentlich, mit wem ich arbeiten will.
Voll, genau, ganz wichtig. Wie sieht deine Vision für die nächsten 5 bis 10 Jahre aus?
5 bis 10 Jahre. Ach, das ist immer so schwer zu fassen. Weil wenn ich jetzt sage, ich habe vor 2 Jahren gegründet, anfühlen tut sich's wie 10. Ja. Es kann schon sehr viel passieren in 5 bis 10 Jahren. Es kann sich schon auch manchmal zahlen. Ich finde, es soll einfach weitergehen. Weiter, dass man Frauen im Sport anerkennt, dass man das wertschätzt, was sie tut, dass Fauxpas immer weniger werden, wie beispielsweise Preisgeld in Form von Duschgel. Also das funktioniert nicht.
Ernsthaft.
Aber es wird schon auch mittlerweile aufgeschrien von der Gesellschaft und das finde ich gut. Die Athletinnen trauen sich auch mehr sagen, wenn irgendwas nicht gut rennt. Und dahingehend rennt es durchaus in eine positive Richtung. Ja, und ich möchte einfach, dass den Athletinnen da viel mitgegeben wird, dass sie den Weg einschlagen können, wenn sie sehen, dass das was ist, was ihnen liegt und was sie machen wollen. Und wenn ich das mit ihnen erarbeiten kann, finde ich schön.
Was müsste sich verändern auf Ebene Sportorganisation, Medien, Gesellschaft, damit die Sportlerinnen mehr Sichtbarkeit und Anerkennung erhalten?
Ich glaube, man darf nicht immer mit den Männern vergleichen. Was heißt nicht immer? Generell nicht. Es wird ganz viel noch die Athletin mit dem Athleten verglichen, was nicht funktioniert. Da werden wir auf keinen grünen Zweig kommen. Man darf aber nicht vergessen, dass der Trainingsaufwand und der ganze generelle Aufwand der gleiche ist. Deswegen muss ich einfach sagen, cool, was die macht. Ich schätze das und es ist entsprechend auch wertschätzen. Und ja, Organisations-, Gesellschafts- und Medienebene sind viele Ebenen. Aber ich glaube, es beginnt viel damit. Die Athletinnen einfach so hinnehmen, wie sie sind, mich auf sie einlassen, sie entsprechend fördern und darauf zu achten, wie präsentiere ich sie denn in den Medien, wie wird geschrieben, welche Wörter verwende ich, welches Bildmaterial verwende ich. Also da ein bisschen reflektiert auch einfach zu sein.
Ja, gute Tipps. Zum Abschluss, was motiviert dich persönlich, deine Arbeit zu tun?
Boah, in mir brennt so ein Feuer. Ich habe einfach überhaupt kein Verständnis, wenn irgendwas nicht fair ist. Da, diese Disbalance finde ich einfach, da habe ich einfach kein Verständnis dafür. Und auch immer wieder diese zu sehen, wie es ist oder was sie leisten und was dann dabei rauskommt in den Medien oder sonst irgendwo, da habe ich einfach kein Verständnis dafür. Und da lodert ein Feuer, das ist noch lange nicht erloschen.
Das ist gut und das soll so bleiben.
Ja, ich glaube, das bleibt auch noch ganz lang so.
Ja. Ja, dann bin ich am Ende mit meinen Fragen. Hättest du noch etwas, was du gerne sagen möchtest, was vielleicht noch wichtig ist?
Ich glaube, ich habe eh schon sehr viel gesagt. Falls ich manche verwirrt habe, können Sie sich ja melden. Also ich bin immer sehr offen für den Austausch. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man die Mädels den Sport machen lässt und dass man sie den Sport erleben lässt und dass man es auch zulässt, dass sie träumen dürfen, dass sie dem auch nacheifern können. Dann kann ganz Tolles dabei entstehen.
Genau so ist es. Ganz am Ende sind wir noch nicht. Du weißt, ich habe einen feministischen Wordrap.
Hm.
Oh, du weißt das nicht. Du schaust jetzt ein bisschen.
Ich hatte es vergessen. Aber.
Na gut. Bist du bereit?
Ja.
Ist, glaube ich, nicht so schwer. Feminismus bedeutet für dich,
die Leute so zu akzeptieren, wie sie sind und jeden seinen eigenen Weg oder ihren Weg gehen lassen.
Mhm. Frau sein heißt für mich?
Das ist sowas Tolles. Ich bin so gern Frau.
Ja?
Ja. Das bedeutet für mich stark sein. Und also Frauen an sich haben einfach so eine Energie und so eine Power. Und das auch nach außen zu tragen, finde ich wahnsinnig schön.
Sehr schön. Gleichberechtigt fühle ich mich, wenn?
Mhm. Es ist jetzt traurig, dass ich da so lange nachdenken muss.
Mhm.
Gleichberechtigt fühle ich mich, wenn ich in einem angenehmen Diskurs bin, wo ich nicht argumentieren muss, warum ich das tue, was ich tue, sondern man sich total auf Augenhöhe einfach unterhalten kann über Gesellschaft und Sport und all die Themen. Und das finde ich dann schön, weil dann merkt man, die Meinung der Frauen ist wichtig, die Expertise der Frauen ist wichtig und dass wir alle vorankommen, ist wichtig.
Ein feministisches Vorbild ist?
Mari Lang.
Ah, ja. Die habe ich ja jetzt am Freitag gesehen. Großartig.
Ja.
Im Theaterakzent.
Ja, ich bin irgendwann auf ihren Podcast gestoßen und ich finde, sie macht so cool. Und
sehr cool, ja.
Sehr authentisch und das gefällt mir.
Auf jeden Fall. Wenn du einen Tag Sportministerin sein kannst, dann?
Ich glaube tatsächlich, in der Politik wäre ich relativ schlecht, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin da eher auf der operativen Ebene unterwegs. Aber ich würde vermutlich mehr Vorgaben setzen bezüglich, weiß ich gar nicht. Aber Frauen in den Verbänden und Diversität in den Verbänden ist noch nicht ganz überall gegeben. Und es ist aber so wichtig, dass man da andere Perspektiven mit reinbringt.
Sehr gut. Das war's dann schon. Hast du eine Buchempfehlung für uns?
Das unsichtbare Geschlecht finde ich sehr spannend.
Liebe Katharina, danke für das inspirierende Gespräch und deine wertvolle Arbeit für die Sichtbarkeit von Sportlerinnen. Ich wünsche dir und Le Move weiterhin viel Erfolg und dass deine Visionen von Gleichberechtigung im Sport Realität werden. Alles Gute.
Vielen, vielen Dank.
Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit mir, Anita. Hier lernt ihr spannende und interessante Frauen kennen und bekommt Denkanstöße zum Thema Gleichstellung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr sie auf Instagram oder Facebook teilt und euren Freundinnen davon erzählt. Lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Sendet mir Feedback, Vorschläge für Interviewgäste oder Anregungen unter anitapitsch@aon.at oder ganz einfach auf Instagram oder Facebook unter Frauenstimmen, der Interview-Podcast.
Sowohl auf meiner Website als auch auf den Social Media Accounts findet ihr Fotos zu den Interviewpartnerinnen und News zum Thema Gleichstellung. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Gemeinsam erreichen wir viel mehr.